Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Heute dürfen wir hier im Maschinenraum-Podcast wieder zwei Gäste begrüßen, die Verantwortung über Generationen hinweg übernehmen und gemeinsam daran arbeiten, ein 90-jähriges Familienunternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Wir treffen Eva Valentina Kempf und Matthias Kellersohn von Henkelhausen. Henkelhausen ist ein Unternehmen, das im Hintergrund dafür sorgt, dass unser Alltag funktioniert. Von Infrastruktur über Industrie bis hin zur kritischen Energieversorgung. Durch ihre Mitgliedschaft im Maschinenraum weiß ich, was für spannende Themen hinter dem Hidden Champion stecken und freue mich deshalb sehr, einen Blick hinter die Kulissen des Familienunternehmens werfen zu können. Bevor wir jetzt starten und ihr erfahrt, was Henkelhausen wirklich macht, hätte ich noch eine große Bitte an euch. Abonniert unseren Kanal und hinterlasst uns eine gute Bewertung, denn das hilft uns und unseren Podcast mehr Sichtbarkeit zu bekommen auf den gängigen Plattformen. Eure 5 Sterne und eure Abonnements helfen uns wirklich sehr. Wir werden euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns unterstützt. Jetzt geht es aber direkt los mit unserem Gespräch und davor kommt wie immer das Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? Henkelhausen, das ist solider deutscher Mittelstand. Das Familienunternehmen ist im Maschinen- und Anlagenbau unterwegs, wartet und vertreibt Dieselmotoren für Bagger oder Forstfahrzeuge, baut Schaltschränke und Notstromaggregate für Krankenhäuser. Henkelhausen sitzt in Krefeld, beschäftigt gut 300 Menschen und setzt im Jahr rund 100 Millionen Euro um. Gegründet hat es 1936 Arthur Henkelhausen. Mehr als 6 Jahrzehnte später kaufte das Unternehmen Lutz Göbel, der selbst aus einer Unternehmerfamilie stammt. Göbel ist mittlerweile Präsident des Normenkontrollrates der Bundesregierung und soll in dieser Rolle den Bürokratieabbau vorantreiben. Die Geschicke des Familienunternehmens Henkelhausen lenkt nun seine Tochter Eva Kempf. Sie ist 2019 bei Henkelhausen eingestiegen, wo sie heute zusammen mit dem zweiten Geschäftsführer und Maschinenbauingenieur Matthias Kellersohn an der Spitze steht. Wie sie zusammenarbeiten und wie sie Henkelhausen für die Zukunft aufstellen, darüber sprechen wir mit den beiden jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Liebe Eva, lieber Matthias, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und da ihr beide ja unseren Podcast kennt, wisst ihr auch, dass wir unsere Podcast-Gäste immer in eine fiktive Situation mit einer bekannten Persönlichkeit hier an der Maschinenraum-Espresso-Bar bringen. Und für dich, liebe Eva, haben wir uns überlegt, nachdem wir jetzt hier diesen großen Stromausfall in Berlin hatten, dass du Kai Wegner treffen könntest, den regierenden Bürgermeister von Berlin. Wie würdest du dich vorstellen? Und worüber würdet ihr sprechen?
Ja, spannende Frage. Wir wurden natürlich auch von einigen Kunden darauf angesprochen, wie man sich darauf besser vorbereiten könnte. Genau, also es passt so ganz gut zum Thema, was wir aktuell auch sehen. So ein bisschen die Unsicherheit, die rund um das Thema Energieversorgung sich momentan breitschut. Und gerade in Berlin war es natürlich mit 4 Tagen durchaus eine relativ lange Atempause sozusagen, die Leute da mit begleiten mussten. Also ich glaube, grundsätzlich muss man sich darauf einstellen, dass wir durch manipulative Eingriffe natürlich da, dass man da relativ schnell von getroffen sein kann und sich einfach Gedanken machen muss, was sind wirklich meine kritischen Infrastrukturen oder auch die Infrastrukturen, wo man sagt, dass man auch Vorsorge treffen muss. Es ist nämlich auch so, dass man nicht mal eben, wie man das am liebsten gerne hätte, Notstromaggregat innerhalb von einer halben Stunde andocken kann, weil man muss ja wirklich auch erstmal an eine Hausversorgung drankommen und den Anschluss da auch finden. Und deswegen sollte sowas am besten vor einem wirklichen Stromausfall schon getan sein. Und gerade eben für große Wohnhäuser, aber vor allen Dingen auch Altenheime, Krankenhäuser sowieso, die sind ja in der Regel schon ganz gut versorgt, aber auch eben viele öffentliche Gebäude haben das ja mitbekommen und haben da auch Probleme gehabt. Und man sollte sich eben genau überlegen, was sind meine kritischen Häuser, Einrichtungen, die wir eben frühzeitig versorgen sollten. Und vor allen Dingen sollte man nicht nur einen Anschluss haben und einen Notstromaggregat, sondern dieses eben auch warten und schauen, dass es auch funktioniert im Ernstfall. Ja, das wäre sicherlich eine spannende Diskussion, wie man das demnächst in Berlin oder auch anderen Städten vermeiden kann.
Würdest du ihn auch auf sein Tennisspiel ansprechen? Da gab es ja eine große Diskussion, weil Wegner am ersten Tag des Stromausfalls Tennis gespielt hat. Und genau, die Diskussion, also was er auch erst später gesagt hat, und die Diskussion drehte sich darum, darf man das als Bürgermeister, darf man das nicht an so einem Tag? Und ist ja interessant insofern, als dass es ja auch was über Führungsverständnis aussagt. Wäre das was du mit ihm besprechen würdest?
Ja, also das sind natürlich mal viele so die Dinge, die Presse daraus auch macht. Man kann da so eine Meinung zu haben, verstehe ich auch. Wobei, ehrlicherweise, mir würde es eher auf die Ergebnisse ankommen. Ja, also sind die Leute jetzt mit Strom versorgt? Es ist natürlich immer schön, wenn der Bürgermeister da ist. Aber da genauso diskutiert man ja auch immer gerne mit freiwilligen Kräften, Feuerwehr und so weiter, die sich freuen, wenn dann gerade nicht der Bürgermeister mit einer riesigen Pressetruppe da antanzt. Insofern hat das sicherlich zwei Seiten. Aber ich hätte im Zweifel einfach mal die Wahrheit gesagt. Ich glaube, dann wäre das Ganze einfacher gewesen.
Eva, du hast früher kein Tennis gespielt, aber Ballett hast du gemacht?
Ja.
Machst du das noch?
Leider nicht mehr.
Leider
nicht. Das ist aktuell nicht zu.
Du bist jetzt in der dritten Generation bis 2019 in das Unternehmen eingestiegen. Noch nicht direkt in die Geschäftsführung, das ist 2021. Wie würdest du dich als Führungsperson, als Gesellschafterin beschreiben und welchen Fußabdruck hast du deiner Meinung nach schon hinterlassen im Unternehmen?
Ja, also wir haben eine ganz spannende Historie. Wir hatten der Gründer Arthur Henkelhausen, seitdem der am Ruder war, sozusagen 1936 gegründet, gab es schon drei Eigentümerwechsel. Und ich bin jetzt genau zweite Generation nach meinem Vater. Insofern hatten wir gar nicht so diese durchgehende Familiengeschichte. Die hatten wir zwar früher in unserem alten Unternehmen, aber da hat mein Vater die Anteile ja verkauft bei Achenbach Buschütten. Und ja, also das ist sicherlich ganz spannend, weil wir eben nicht diese durchgehende Historie haben. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir vieles einfach auch moderner gestalten. Ja, also der ganze Führungsgedanke ist sicherlich ein anderer als früher. Eins meiner ersten Themen, die ich angegangen bin, als mein Vater sich sozusagen aus der operativen Verantwortung verabschiedet hat, war, dass ich das Du eingeführt habe. Also, dass wir wirklich eine viel, viel nahbarere Kultur haben. Auch sitzen wir jetzt mit unseren Geschäftsführerbüros bei uns im Erdgeschoss, mitten bei uns in der Lounge, wo die Leute zum Mittagessen und zum Kaffee vorbeikommen. Also wir sind mittendrin, sind eben viel nahbarer und dadurch auch viel mehr im Dialog, als das früher der Fall war. Das ist jetzt auch gar keine Wertung, ehrlicherweise, aber ich glaube, es geht einfach so mehr mit der Zeit. Man kann da auch die jungen Leute mehr mit abholen und vor allen Dingen auch bei der Transformation, die wir gerade durchleben. Wir stecken auch gerade mitten in einem ERP-Wechsel. Also viele Themen, die wir da angehen und wir die Leute mitnehmen müssen, das ist natürlich dann auch einfacher, wenn man einfach einen besseren Zugang zu denen hat und wirklich mit denen auch sprechen kann und nah dran ist, was sind eigentlich die Themen, die die Leute beschäftigen oder auch davon abhalten, mit dem Kulturwandel oder mit dem Transformationsprojekt entsprechend mitzugehen.
Matthias, wie habt ihr euch die Themen in der Geschäftsführung denn aufgeteilt?
Also wir haben offiziell eine sehr klare Aufgabenteilung zwischen den zwei großen Geschäftsbereichen, die wir bearbeiten. Zum einen die Antriebstechnik, darunter verstehen wir alles, was in klassische Arbeitsmaschinen oder mit klassischen Arbeitsmaschinen zu tun hat. Eben die Baubranche, die Landtechnik, Schienenverkehr, Schiffe und so weiter. Und der andere Teil ist die Energietechnik, genau das Thema, was wir eben über Berlin hatten, Notstromversorgung und so weiter. Und jeder von uns ist für einen Teil sozusagen offiziell zuständig. Ich betreue die Antriebstechnik, Eva die Energietechnik. Im Tagesgeschäft ist es tatsächlich eine gelebte Aufteilung eher zwischen Vertrieb und Technik, die dann in der Regel bei mir liegen, und eher kaufmännischen und organisatorischen Fragestellungen, die bei Eva liegen. Und das Strategische, da ziehen wir komplett an einem Strang. Das machen wir sozusagen aus einem Guss.
Matthias, du bist ja 2021 dazugekommen, zu dem Zeitpunkt, als Eva dann auch in die Geschäftsführung gegangen ist. Erstmal vielleicht die Frage an dich, Eva, wie kam es zu der Idee, einen externen Geschäftsführer noch mit dazuzunehmen? Und dann an dich, Matthias, wie hast du dich gefühlt, als du dann von Henkelhausen angesprochen wurdest? Wie hast du dich dann für Henkelhausen entschieden?
Ja, also wir hatten eigentlich in der Vergangenheit auch unter meinem Vater immer einen zweiten Geschäftsführer. Also es ist durchaus ein bewährtes Konzept bei uns. Sicherlich jetzt in der Rollenverteilung ein bisschen anders. Und ich habe durchaus auch meinem Vater gesagt, dass ich die Nachfolge nur mache, wenn ich auch jemanden an meiner Seite habe, weil man halt sonst auch relativ alleine auf der Geschäftsführungsebene ist. Und so ist es ja auch, dass man das durchaus für sich nutzen kann, um mal so ein bisschen die Rollenspiele zu spielen in Richtung der Mitarbeiter. Im Sinne von irgendwie Bad Guy, Good Guy, je nachdem, was man gerade so braucht. Genau, für mich war es eben auch wichtig, da einen Sparringspartner zu haben, aber auch, dass man sich gegenseitig vertreten kann, dass man in Ruhe in den Urlaub fahren kann. Ich war zwischendurch auch noch im Mutterschutz, dass man da einfach auf Augenhöhe jemanden hat, der Ansprechpartner eben intern für die Mitarbeiter ist, aber natürlich auch extern für Kunden, Lieferanten und Co. Also, dass man da einfach kein schlechtes Gewissen hat, auch mal nicht da zu sein. Und das setzt sich auf jeden Fall sehr. Und vielleicht noch als Ergänzung dazu, ich habe mir auch so ein bisschen die Rolle von Matthias durchaus bewusst ausgesucht im Sinne von, wo sind meine Defizite und vielleicht auch die Dinge, die ich auch nicht unbedingt so gerne mache, sag ich mal, und wo Matthias zum Beispiel all seine Stärken hat. Das haben wir uns durchaus ganz bewusst auch überlegt.
Dann war das für dich, Matthias, alles total klar, zu Henkelhausen zu gehen?
Also der Erstkontakt ist mit Sicherheit Zufall gewesen tatsächlich. Ich habe Eva und ihren Vater zum ersten Mal mitten in der Corona-Zeit, Juni 21, in einem Online-Interview gesehen, wo sie sagen in der Best Practice über das Thema Familiennachfolge berichteten und im Nebensatz erwähnten, dass sie noch auf der Suche nach einem externen Geschäftsführer sind. Und dann habe ich einen etwas unkonventionellen Weg genommen und Eva über LinkedIn kontaktiert. Und sie hat Gott sei Dank geantwortet. Das war ja sozusagen der etwas unorthodoxe Einstieg oder Kontaktaufnahme zu Henkelhausen. Ich glaube, in dem Zeitraum danach haben wir es sehr bewusst und sehr konsequent von beiden Seiten, also von Eva und ihrem Vater und von meiner Seite gemacht. Wir haben eine ganze Menge an Gesprächsrunden in relativ kurzem Zeitraum gehabt, was von vornherein die Möglichkeit gab, also die Erwartungshaltung von Eva und ihrem Vater klar zu machen, aber auch meine Sichtweise einzubringen. Die Blicke auf das Thema Familienunternehmen, andere Konstellationen als die, aus der ich komme, aus dem Unternehmen vorher. Was bedeutet das? Welche Rolle kommt dabei auf einen zu? Und ich habe aber auch die Möglichkeit gehabt, das schätze ich bis heute sehr, das Unternehmen aus ganz verschiedenen Perspektiven, inklusive dem kompletten Beirat, kennenzulernen und mal ja unterschiedliche Sichtweisen auch auf Henkelhausen kennenzulernen. Und je weiter diese Gespräche fortschritten, desto mehr war das folgerichtig, dass wir heute zusammenarbeiten.
Man bringt ja nicht nur fachliche Expertise mit, sondern auch eine Persönlichkeit. Würdet ihr sagen, dass ihr euch, was die Persönlichkeiten angeht, eher ähnelt oder seid ihr ganz verschieden und ergänzt euch dadurch vielleicht ganz gut? Eva, wie würdest du das beschreiben, dieses Zusammenspiel zwischen euch beiden?
Ja, also ich denke, wir ergänzen uns sehr gut, wobei wir jetzt auch nicht grundverschieden sind, würde ich sagen, aber jeder hat so ein bisschen seine Perspektive, die er eben mit reinbringt. Ich glaube auch, dass das im Führungsduo ganz gut ist. Ich meine, es ist jetzt so ein bisschen Stereotyp, aber dass man irgendwie einen Mann und Frau irgendwie mit zwei verschiedenen Perspektiven irgendwie auf die Dinge auch hat, aber auch natürlich im Background. Matthias ja auch eher aus der Automobilindustrie, auch da so ein bisschen mehr technisch geschrieben und vielleicht auch mehr vertrieblich sozusagen und ich so ein bisschen mehr aus der Beraterbrille, manchmal mehr auch so ein bisschen Prozessstruktur-Themen. Genau, also insofern, wir ergänzen uns da sehr gut und ich glaube, es ist ja auch mal wichtig, die Dinge irgendwo ja von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, zu diskutieren und auch auszuarbeiten und das gelingt uns sehr, sehr gut.
Du hast eben von Good Guy, Bad Guy gesprochen. Wer ist denn wer?
Das können wir jetzt doch nicht auflösen, Katja.
Natürlich können wir das.
Hören doch auch Mitarbeiter zu.
Das ist ja das Spannende, das wissen die Kollegen vorher gar nicht. Ja? Also je nachdem, was für ein Thema es geht, kann das mal so sein.
Okay.
Ihr habt gesagt, dass ihr an den strategischen Themen zusammenarbeitet. Was sind gerade so die strategischen Themen, die euch beschäftigen im Unternehmen?
Also verschiedener Natur. Wir sind zum einen, sind wir im Grunde genommen in unserem Geschäftsfeld, entwickeln uns gerade enorm weiter. Wir gucken, dass wir unseren Service ganzheitlicher gestalten. Also wir kommen so ein bisschen aus der analogen Welt. Der Kunde ruft an und wir fahren hin. Und das eben deutlich vorausschauender zu gestalten, auch mit digitalen Möglichkeiten anzureichern, datengetriebener Entscheidungen auch zu treffen, aber auch Kunden auf unsere Plattform zu ziehen oder auch Remote-Service zu machen, bevor wir dann wirklich zum Kunden rausfahren müssen. Aber auch die gesamte Disposition von, was brauche ich an Material und so weiter. Also das versuchen wir sehr stark digital eben auch weiterzudenken, auch so in Richtung Abo-Modelle, was kann man dem Kunden eigentlich anbieten und vor allen Dingen, wo können wir halt für den, ja so ein bisschen für den Alltag des Kunden einfach einen Mehrwert schaffen und ihm das Ganze leichter gestalten. Also das ist ein großes Thema in der digitalen und datengetriebenen Welt. Zum anderen sind wir an den technologischen Veränderungen aktuell, dass man eben ein Stück weit weg vom Diesel geht, wobei wir mittlerweile gar nicht mehr sagen weg vom Diesel, sondern eben zusätzlich zum Diesel einfach noch elektrifizierte Möglichkeiten auch anbietet oder Technologien auf Basis von ja anderen Verbrennungskraftstoffen. Also wir haben alternative Kraftstoffe wie HVO zum Beispiel, die wir einsetzen, aber auch Wasserstoff angetriebene Motoren. Und da entwickeln wir uns ja sehr, sehr stark weiter, je nach Anwendungsbereich, gucken halt mit dem Kunden, was ist für deinen individuellen Anwendungsbereich sinnvoll, welche Quelle solltest du nutzen und auch so ein bisschen, weil natürlich ist derjenige jetzt irgendwo, wo eine Lademöglichkeit vorhanden ist oder sind wir in der Landtechnik unterwegs, wo auf dem Feld zum Beispiel jetzt irgendwie keine Lademöglichkeit ist, wenn die Erntefahrzeuge Tag und Nacht durchfahren sozusagen. Mhm. Also das ist aber auch eben ein großer Bereich. Und der dritte große Part, würde ich sagen, ist einfach die interne Transformation. Ja, also hin zu, wie werden wir digitaler, wie werden wir auch automatisierter, intelligenter. Das gehört ja auch die Nutzung von KI. Und wie enablen wir vor allen Dingen auch unsere Fachkräfte, die teilweise schon eine echt lange Betriebszugehörigkeit haben, von 30, 40 Jahren noch da nochmal wirklich motiviert ranzugehen und diese Themen auch mit zu betreuen, die Prozesse neu zu denken. Und sich auch da auf ganz andere Arbeitsweisen einzustellen.
Matthias, vielleicht treten wir auch noch mal einen Schritt zurück. Ich muss sagen, in der Vorbereitung mir ist das gar nicht so leicht gefallen zu verstehen, was genau macht dieses Unternehmen, also oder beziehungsweise was hält die verschiedenen Bereiche, in denen dieses Unternehmen tätig ist, eigentlich zusammen? Also weiß ich nicht, habt ihr zum Beispiel, also vielleicht könntest du das beantworten und ich habe mich auch gefragt, es ist die Rede von Reparatur und Wartung und Service, fertigt ihr auch? Also habt ihr in Krefeld jetzt irgendwie Produktionshallen? Nimm uns doch da vielleicht mal so ein bisschen mit, indem du mal so ein Bild von Henkelhausen und dem Geschäftsmodell zeichnest.
Sehr gerne. Also wir haben uns von einem klassischen Handels- und Reparaturunternehmen weiterentwickelt und sind aus meiner Sicht auf einer Reise hin zu einem Systemlieferanten, der den Kunden eben im Entwicklungsprozess schon betreut, aber dann eben auch über die Fertigung und Lieferung von Komponenten im Antriebsstrang, also ausgehend vom Motor hin zu ganzen Antriebssträngen, eben auch einen eigenen Produktionsanteil oder eigenen Fertigungsanteil liefert, bis hin zu der Betreuung dann im After Sales und Service. Eva hat ja vorhin schon darauf hingewiesen, wie wichtig Wartung und Service durchaus in sämtlichen Anlagenteilen sind. Und so haben wir uns eigentlich immer weiterentwickelt oder transformieren uns noch hin eben zu einem ganzheitlichen Lieferanten und Dienstleister für unsere Kunden. Es gibt eigentlich zwei einende Punkte, wenn man so will. Auf der Produktseite kann man sagen, ist der Motor so der Nukleus von allem. Da kommen wir her. Daraus hat sich alles entwickelt. Aus dem Service rund um diesen Motor herum haben sich alle Dienstleistungen und Produkte, in denen wir heute unterwegs sind, abgeleitet. Und ja, konsequent sind wir im Grunde dem Kunden und dem Kundenwunsch und den Bedarfen, die sich aus dem Service entwickelt haben, gefolgt und haben daraus unser Geschäft weiterentwickelt. Und der zweite Nukleus ist eigentlich dieser Service-Gedanke an sich. Also alles, was wir tun, verstehen wir als Service, auch wenn es vielleicht immer in der klassischen Definition ein Produktionsumfang ist, aber dann dient der einem Zweck beim Kunden und soll für den Kunden einen Mehrwert darstellen. Wir machen ja keine klassische Fertigung im Sinne eines Standardproduktportfolios, das wir bauen, sondern das ist alles kundenindividuell. Wir sind immer zugeschnitten auf die jeweilige Kundenlösung unterwegs, von Stückzahl 1 bis in die Hunderte, die wir im Jahr machen, wo wir selber dann Hand anlegen an die Motoren oder an die Antriebsstränge oder auch die gesamten fertigen Anlagen. Und so hat sich aus diesen zwei Themen eigentlich Herzstück im Produkt der Motor und das Herzstück im Dienst am Kunden, sozusagen die Leistung an sich, der Mehrwert, den wir dem Kunden darstellen, so hat sich eigentlich unser Geschäft entwickelt. Und heute kristallisieren sich da eben zwei große Themenfelder wieder raus. Das ist zum einen das Thema Antriebstechnik, also Arbeitsmaschinen und industrielle Nutzung. Und das zweite ist das Thema Versorgung. Wir nennen es Energietechnik und da im Wesentlichen das Thema Notstrom mit noch ein paar Besonderheiten, anderen Noteinrichtungen, die wir auch noch produzieren. Aber der Kern ist tatsächlich das Thema Notstrom. Und auch dort haben wir uns dann sowohl in den Bereich des Motors als auch in den Bereich der Elektrotechnik reinbewegt, um eben ganzheitlich dem Kunden die Lösung bieten zu können. Mhm.
Matthias, du warst ja vorher bei der Keycard AG.
Ja.
War das auch ein Familienunternehmen?
Ganz ursprünglich ja, zu der Zeit, wo ich dort tätig war, ist eine Aktiengesellschaft gewesen, allerdings nicht gehandelt, sondern im festen Besitz. Mhm. Und strategischen Investor in der größten Zeitspanne, die ich dort gewesen bin. Aber ist ursprünglich mal aus einem Familienunternehmen entstanden, ja.
Und was ist für dich der Unterschied, gerade bei so strategischen Feldern, die Eva gerade genannt hat, die alles, was mit Veränderungen zu tun hat, also an jeder Ecke findet ja Veränderungen dann statt. Was ist der Unterschied, solche Veränderungen aus einem Familienunternehmen herauszutreiben, aus deiner Sicht?
Der wesentliche Unterschied ist, dass du mit einer ganz anderen Zeitspanne an diese Themen gehst und auch mit einer ganz anderen Konsequenz, weil du schon, glaube ich, die Einstellung brauchst, egal ob du jetzt, also als Familienmitglied sowieso, aber auch als externer Geschäftsführer in Familienunternehmen, dass du alle Entscheidungen mit einem langfristigen Horizont triffst und damit auch, ja, sag mal, nachhaltig triffst. Also du wirst auf jeden Fall mit den Konsequenzen in irgendeiner Form leben müssen und sie im Zweifel auch ausbaden müssen. Das heißt, es sollte schon gut überlegt sein, wie die Entscheidung sozusagen das Unternehmen in die nächste Dekade, in die nächste Periode tragen und Periode eben nicht auf den Aktienkurs bezogen, sondern eben eher in Generationen gesprochen. Ne?
Und heißt ein Zeithorizont, dass man langfristiger denkt, habe ich jetzt so verstanden, und bedeutet das gleichzeitig auch, dass Sachen länger brauchen oder sind Entscheidungen schneller?
Länger brauchen würde ich nicht sagen, das ist mit Sicherheit ein Stück weit themenabhängig und sagen wir auch einem Reifegrad der Organisation geschuldet, wie schnell sie in der Umsetzung gehen. Ich glaube, dass sie im Wesentlichen langfristiger sind und auch im Zweifel konsequenter sind. Die Geschwindigkeit in der Entscheidung, also bei uns würde ich sagen, wir haben sehr kurze Entscheidungswege, da sind wir schon relativ schnell, was die Entscheidungsfindung angeht. Aber die Abwägungsphase ist gegebenenfalls eine andere als einem Nicht-Familienunternehmen, weil eben die Konsequenzen hinten raus einen deutlich längeren Horizont einfach haben.
Eva, wir haben ja eben in der Anmoderation schon gehört, dass dein Vater Präsident des Normenkontrollrates ist. Dabei geht es darum, den Bürokratieabbau voranzubringen in Deutschland. Wie groß ist das Thema Bürokratie bei Henkelhausen?
Ja.
Oder beziehungsweise leidet ihr unter zu viel Bürokratie? Das ist ja was, was sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer beklagen. Empfindet ihr das auch so?
Auf jeden Fall, ja. Also genau, manche Dinge wurden jetzt fairerweise wieder zurückgedreht, aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Auflagen, die wir erfüllen müssen, auch Prozedere, die einfach sehr, sehr lange dauern. Das fängt ja an beim, ich meine, das ist jetzt vielleicht freiwillig, aber mal Förderungsantrag, ja, bis dann mal so ein Förderungsantrag irgendwie gestellt werden kann und alle Dokumentationen zur Verfügung stehen, sind wir eigentlich meistens schon so weit, dass wir das Projekt eigentlich umgesetzt haben, ja, weil es immer sowas von aufwendig ist, das irgendwie alles einzureichen und zusammenzusuchen und Genehmigung zu bekommen. Also das ist ein Thema, aber es geht natürlich auch, wir sind im Anlagenbau unterwegs, teilweise gehen wir auch in Richtung Baurecht, dann brauchen unsere Kundenbaugenehmigungen. Und wenn sie die nicht bekommen, dann verzögern sich die Projekte über 2-3 Jahre teilweise, was natürlich für uns eine riesige Risikoabwägung auch ist. Und wir merken es eigentlich an allen Stellen. Ja? Also es ist, glaube ich, auch, wir sind ja an einer Größe, wo wir schon über dieser KMU-Grenze sind, wo ja viele Dinge schon vorher rausfallen. Das heißt, wir fallen schon in diese größeren Unternehmen rein. Aber eigentlich sind wir gar nicht so groß und wir haben auch nicht die Wandstärke, das einfach abzuwickeln. Das heißt, es wird bei uns immer so satellitenmäßig irgendwo verteilt, so nach dem Motto, ja, okay, der kriegt jetzt mal das Thema noch hier IT-Sicherheit, Datenschutz, obwohl das gar nicht seine originäre Aufgabe ist. Und dadurch fallen dann andere Dinge hinten runter. Also es ist schon an vielen Stellen ein Hemmnis und wir würden uns da eben wünschen, dass man deutlich schneller von ja, zu einer Reform kommt und eben auch von neuen Gesetzgebungen absieht.
Das ist ja eines von mehreren Themen oder Schlagworten, die immer so fallen, ne? Irgendwie überbordende Bürokratie. Was sind denn weitere Themen, mit denen ihr vielleicht auch gerade kämpft oder die Herausforderungen darstellen?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so ein bisschen die Wettbewerbsfähigkeit auch innerhalb von Deutschland. Ne? Also wir haben ja alleine schon das ganze Arbeitsrecht, das ist natürlich wahnsinnig komplex. Also ich bin ein Freund davon, dass man Leute absichert, aber es hat natürlich auch irgendwo Grenzen. Ja, und man ist natürlich gerade in so einer Konjunkturkrise so ein Stück weit, in der wir aktuell sind, sieht man ja auch, was für wahnsinnige Kosten da abfallen, um Leute abzufinden, schulzeitig in die Rente zu schicken, wo man auch sagen muss, wenn die frühzeitig in Rente gehen, würde das System noch mehr belastet. Ja? Also das Anreizsystem, was da geschaffen wird, ist aus meiner Sicht vollkommen falsch. Und wenn wir eben in andere Länder gucken, sind die da eben deutlich agiler unterwegs, können sich ja schneller transformieren, können auch vielleicht schneller vielleicht gewisse Bereiche in ihrem Unternehmen abstoßen, wenn sie sagen, das ist auch strategisch überhaupt nicht mehr sinnvoll. Aber bei uns ist es natürlich alles wahnsinnig komplex und wirklich sehr, sehr extrem kostenintensiv, sodass man gewisse strategische Entscheidungen schon gar nicht trifft und sagt, man kann das schon gar nicht machen, weil es eben alles so überbordend ist. Und das frustriert eben manchmal. Ja? Also wir sind ja durchaus alle motiviert und wollen auch wirklich das Land vorantreiben. Aber wenn die Regulatorik einem über einen Strich durch die Rechnung macht, dann ist das manchmal auch echt schwierig.
Wie nimmst du die aktuelle Diskussion wahr um dieses, du hast es bestimmt mitbekommen, Stichwort Lifestyle-Teilzeit, das geht ja in diesen Bereich Arbeitsrecht rein. Da hat ja der Wirtschaftsflügel der Union vorgeschlagen, das Recht auf Teilzeit abzuschaffen.
Ja, habe ich noch drüber gelesen. Ja, ich habe da so eine geteilte Meinung. Also die Frage ist immer, was ist natürlich die Alternative? Es ging ja auch darum, glaube ich, ob Minijobs abgeschafft werden oder nur für Studierende und nur für Rentner und so weiter. Also wir profitieren hier durchaus davon, dass wir Leute haben, die in Teilzeit arbeiten, weil es denen einfach ermöglicht, dass sie ihr Modell in der Familie lösen können, ja, die vielleicht keine Großeltern, Eltern sonst was haben, die da eben unterstützen können. Und sonst würden die vielleicht komplett wegfallen. Also da bin ich auch kein Freund von. Wir fahren eigentlich ganz gut damit, dass wir Teilzeitmodelle ermöglichen. Das ist natürlich immer damit auch verbunden, dass man dann entsprechend natürlich weniger verdient. Also wir machen hier keine 3- oder 4-Tage-Woche. Aber ich finde die Flexibilität schon ganz gut und ich würde die nicht komplett streichen. Aber man muss sicherlich Anreize setzen, dass die Leute wirklich in eine Vollbeschäftigung rein wollen.
Bei all den Herausforderungen, die wir gerade beschrieben haben, wie viel Zeit habt ihr denn für Zukunft und für die strategischen Themen, die ihr vorantreiben wollt?
Du meinst den Tagesablauf, so ja. Prozentual gesehen? Also das ist ein bisschen die Zeit immer, die man sich nimmt dafür. Und ich kann sagen, wir haben Gott sei Dank eine starke Mannschaft hier, die viele der operativen Themen, auch viele Themen aus dem Tagesgeschäft selbstständig und ohne unser Zutun umsetzen und daran arbeiten. Von daher glaube ich schon, dass wir einen Großteil unserer Zeit auch wirklich Zukunftsthemen widmen können. Nur mit uns beiden ist es ja nicht getan. Also wir müssen das natürlich auch in die Mannschaft bekommen. Und du hast vorhin mal gefragt, dauern dann Dinge länger? Mhm. Manchmal dauern sie länger, aber nicht, weil es ein Familienunternehmen ist, sondern weil viele unserer Mitarbeitenden eben nicht nur eine Rolle, nicht nur eine Funktion im Unternehmen haben, sondern eben sehr, sehr stark im Tagesgeschäft gebunden sind, da auch sehr stark dankbarerweise autark unterwegs sind und gleichzeitig aber meistens noch einen zweiten oder dritten Hut für gewisse Funktionen aufhaben. Und wenn wir jetzt auch noch mit Zukunftsthemen kommen, die wir dann umsetzen wollen, dann muss man schon ein Stück weit auf die Dosierung achten und gegebenenfalls eine etwas andere Zeitschiene akzeptieren, als es mit einem Projektteam, das ich zu 100% abstellen kann, dafür möglich wäre. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Evas und meine Zeit, sondern eher um die Zeit, die wir der Organisation geben müssen, sich auch weiterzuentwickeln.
Ja. Jetzt sind wir ja durch verschiedenste Krisen gegangen, nach der Corona-Zeit insbesondere. Und Statistiken zeigen, dass Unternehmen Innovationsbudgets gekürzt haben, dass man weniger Geld auch und Zeit eben für Zukunft ausgibt. War das bei euch auch so, dass manche Sachen gestoppt wurden oder man auf die Bremse getreten ist oder genau das Gegenteil?
Also das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist eher so, dass wir priorisieren, aus dem Grund, den Matthias gerade genannt hat. Ja, also dass wir schauen, was ist überhaupt machbar und vor allen Dingen kriegen wir die Dinge auch fertig, die wir uns vornehmen. Mhm. Aber wir haben weiterhin Innovationsmaßnahmen, die wir weiterhin vorantreiben. Aber es ist sicherlich die Fragestellung, machst du jetzt das, wo du nur mal so ein bisschen vor dich hin guckst, was draus wird? Oder machst du jetzt die Themen, wo du sagst, okay, da hast du eigentlich einen konkreten Markt vor Augen und das ist auch relativ zeitnah, dass wir damit in den Markt reingehen können und sagen können, damit können wir auch Geld verdienen. Das sicherlich, also im Sinne der Priorisierung schauen wir schon, was bringt uns demnächst auch Gewinne ein. Mhm. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, wir streichen komplett, sondern wir gucken eher so ein bisschen, wie wir die Ressourcen organisieren. Und wir sind ja gerade, wie gesagt, auch in einem ERP-Projekt, was wir sicherlich, also hätte man natürlich auch schieben können, aber da drängen wir auch einfach drauf, dass wir uns da weiterentwickeln, weil das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Zukunft, dass wir darauf bauen können und eben auch neue Geschäftsmodelle darauf aufsetzen können.
Wie Tobias gerade schon gesagt hat, genau, wir sind ja alle durch viele Krisen gegangen seit der Pandemie. Ein großes Thema sind ja auch die Zölle. Ich weiß nicht, sind die USA für euch irgendwie ein Thema? Ist das relevant?
Nicht im direkten Geschäft. Wir haben ja einen sehr starken Fokus auf das Inlandsgeschäft. Aber unsere Kunden merken das natürlich, haben da schon Themen. Wir sind sozusagen mittelbar davon betroffen, entweder weil es eine gewisse Belastung auf Lieferketten und Vorprodukte gibt, die wir brauchen, oder wenn eben es eine gewisse Zurückhaltung auf Kundenseite gibt, was die Abnahmemengen angeht, einfach weil sie selber die Unsicherheit haben, inwieweit die Zollrestriktionen sie selber treffen werden. Also wir sind sozusagen immer aus der zweiten Reihe davon betroffen.
Mhm. Ja, da hat deine Unternehmerin irgendwo vor ein paar Monaten mal einen ganz interessanten Satz zu mir gesagt, die allerdings auch eine US-Niederlassung hat. Die meinte, wie soll man so ein Unternehmen führen? Das fand ich irgendwie so ganz einprägsam, weil sicher, also das ist ja schon auch eine Situation, in der ihr seid, auch wenn ihr nur mittelbar betroffen seid, dass sich so ständig alles ändert eigentlich.
Ja, ja, also genau, es ist ja einmal die Abnehmerseite, es ist ja zum anderen auch die Lieferantenseite, Lieferketten, die ja Dubai aufgestellt sind. Das hat man ja während der Corona-Zeit so ein bisschen gemerkt, wie die ins Wanken gekommen sind. Und auch jetzt stellt man sich ja die Frage, wird die ganze Weltordnung irgendwo neu sortiert und müssen sich eigentlich diese Lieferketten auch ganz anders aufstellen? Ja, es gibt ja jetzt auch Diskussionen, ne? Wie kann man das in Europa, wie kann man diese seltenen Erden beispielsweise hier auch noch irgendwo sourcen sozusagen? Also das sind natürlich riesige Fragestellungen, die ja auch mit einer Preisstellung von deutschen Produkten zu tun haben. Ja, also wenn natürlich diese ganzen Rohstoffe und Komponenten, die da zugeliefert werden, teurer werden, dann wird natürlich alles auch teurer und dann sind wir natürlich auch gegen Produkte, die aus Asien kommen, überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig.
Und wenn man jetzt zurückgeht zu dem Thema Innovation und global bleibt, schaut ihr euch aktiv in den USA oder zum Beispiel in China oder auch in anderen Regionen um, um zu schauen, wo gibt es neue Technologien, die ihr vielleicht einsetzen könnt für eure Lösung?
Also technologisch müssen wir immer offen bleiben für alle Lösungen, egal aus welchem Winkel der Welt sie letztendlich kommen. Die Frage ist tatsächlich, was ist relevant für unser Geschäft, für die Geschäftsentwicklung und wo kommen diese Entwicklungen her? Ich sehe es so, wir schauen uns international um, das definitiv. Gott sei Dank sind viele der Themen, die wir für Innovationen innerhalb unserer Produktsegmente brauchen, aber auch noch viele starke Partner im Inland und oder in, sagen wir mal, im europäischen Umland, mit denen wir gut zusammenarbeiten und wo wir eine erfolgreiche Kooperation auch in die Zukunft sehen, um Innovationen zu treiben letztendlich.
Das heißt, ihr seht jetzt keine große Gefahr, dass in, keine Ahnung, China irgendwas entsteht, was ihr verpasst oder überseht?
Also eine Aufgabe ist das natürlich permanent, dort also technologisch am Ball zu bleiben und das auch zu übersetzen, in welche Kompetenzen müssen wir uns aneignen, welche Kompetenzen von außen oder welche Neuigkeiten und Technologien können wir nutzen. Das ist natürlich eine permanente Aufgabe. Ich glaube nur, dass es nicht so schlecht hier vor Ort ist, wie manche Leute das gerne reden, sondern dass wir durchaus noch deutliches Innovationspotenzial hier vor Ort haben. Und da freuen wir uns auch, wenn wir das entsprechend nutzen können. Und was vielleicht noch so ein Stück weit dazukommt, ich glaube, wird sich sowieso wegbewegen von starren, klassischen Kunde-Lieferanten-Beziehungen eher in dynamische Netzwerke, in bewegliche Netzwerke, die sich eben besser anpassen auf Verwerfungen, die es dann eben gibt. Ich glaube, die Anpassungsfähigkeit und die Resilienz, auf Veränderungen zu reagieren, ich glaube, das sind die Kernherausforderungen und die Kernkompetenzen, die Unternehmen heutzutage brauchen, also sich aneignen müssen.
Ja, man kann vielleicht noch ergänzen. Also wir sind ja, dadurch, dass wir so stark im Service sind, also wir machen ungefähr 50% unseres Umsatzes mit Service. Also das heißt, sehr, sehr stark dienstleistungsorientiert. Und selbst im Neuvertrieb ist auch relativ viel Dienstleistungskomponente mit drin. Und dadurch sind wir natürlich auch relativ anpassungsfähig. Ja, also wir bauen ja zum Beispiel die Motoren, die wir einkaufen, bauen wir nicht selbst. Wir montieren viel, wir machen Engineering auch als Dienstleistung, aber da können wir natürlich relativ flexibel agieren. Ja? Also wenn jetzt morgen ein Produkt aus China irgendwie en vogue ist, ja, dann sind wir durchaus in der Lage, uns darauf einzustellen. Sicherlich muss man dann über neue Partnerschaften nachdenken und sich da auch weiterentwickeln. Aber das ist natürlich der Vorteil, dass wir so ein bisschen flexibel sind. Ja, wir sind relativ fokussiert aufs Inland, aber es gibt natürlich hier auch viel Bedarf aufgrund von Fachkräftemangel, dass wir auch eben ganz andere Dienstleistungslösungen unseren Kunden auch anbieten und sagen, wir übernehmen viel mehr Teile in deiner Wertschöpfung sozusagen, damit du nachher ein fertiges Produkt von uns bekommst, was du einfach in deiner Produktion weiterverwenden kannst. Und das eröffnet, wie gesagt, für uns auch wieder neue Möglichkeiten.
Mhm. Ist der Fachkräftemangel etwas, worunter ihr als Unternehmen sehr leidet? Ist das ein großes Thema?
Also man muss am Ball bleiben. Wir merken das schon. Wir haben den Vorteil, dass wir eine sehr, sehr breite eigene Ausbildung haben und daraus auch wirklich viele Fachkräfte sozusagen heranziehen. Hat auch den Vorteil, dass wir die natürlich so ein bisschen auf unsere Spezifikationen, unsere Produktspezifikationen schon ausbilden können und uns da nicht immer nur am Markt bedienen müssen. Aber wenn die Möglichkeit da wäre, könnten wir sicherlich noch deutlich mehr Leute beschäftigen. Also das auf jeden Fall. Bisher kriegen wir es noch ganz gut hin, aber wir nehmen auch jederzeit gerne spannende Bewerbungen entgegen.
Das war ein Aufruf.
Also gerade im technischen Bereich ist Fachkräfteverfügbarkeit tatsächlich Ich würde sagen, Wachstumstendenz. Ja, wir könnten noch stärker wachsen, wenn wir mehr Personal, das wirklich qualifiziert ist, bekommen an der Stelle.
Wir kommen so langsam zum Abschluss des Gespräches.
Wobei, ich würde ja sehr gerne noch einmal kurz zum Anfang zurückspringen. Wir sind über das Thema Ballett so hinweggehuscht. Mich interessiert das aber wirklich sehr. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du sehr viel Ballett getanzt hast, tatsächlich früher. Ist es etwas, wovon du heute als Unternehmerin auch profitierst? Also das klang für mich schon nach Leistungssport, was du da gemacht hast. War das so und was hast du daraus für dich oder was ziehst du vielleicht immer noch daraus für dich?
Ja, also was es auf jeden Fall einem einen lehrt, ist so ein bisschen die Disziplin, ja, und auch irgendwo zu schauen. Also wir hatten damals auch viele Ballettaufführungen und sowas. Man muss ja auch irgendwo dann zusammen funktionieren und das aber auch alles so abarbeiten, wie es nötig ist sozusagen. Also ich glaube, die Disziplin ist da auf jeden Fall Teil dessen, dass mich da auch motiviert, den Überblick zu behalten und dran zu bleiben, das mit Sicherheit.
Und gab es mal eine Zeit, wo du tatsächlich auch überlegt hast, wirklich professionelle Tänzerin zu werden oder war das immer ein ambitioniertes Hobby?
Nein, das war eher ein ambitionierteres Hobby. Also ich hatte noch andere Interessen neben dem Ballett-Tanzen. Okay. Aber ja, es war eine tolle Zeit. Haben viele Freunde noch aus der Zeit, auch mit denen ich heute noch Kontakt habe. Und wie gesagt, man lernt so ein bisschen, eine gewisse Struktur zu haben, eine gewisse Disziplin auch sich beizubehalten. Und das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Dann jetzt gerne die Abschlussfragen.
Das passt jetzt sogar noch besser. Die erste Abschlussfrage wird an dich gehen, Matthias. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Ist es Ballett?
Nein, kein Ballett. Das kann ich auch nicht, aber das lerne ich auch nicht. Ich lerne gerade zu dosieren, sowohl was unser internes Tempo angeht, in beide Richtungen. Ja, also in wo müssen wir schneller werden, wo müssen wir vielleicht auch bewusst langsamer werden. Ich lerne nochmal neue Perspektivwechsel. Das passt so ein bisschen zu unserer Rollenaufteilung auch, dass sich die Perspektiven ergänzen. Ich glaube, dass wir gut daran tun, nicht immer sofort unserem ersten Impuls nachzugeben, sondern durchaus nochmal die Perspektive zu wechseln, bevor man dann eine Entscheidung trifft. Ja, das ist ein Punkt, in dem ich mich sehr gerne weiterentwickle.
Die zweite Frage geht an dich, Eva. Wenn du an die Eva denkst, die vor jetzt 6 Jahren, glaube ich, ins Familienunternehmen eingestiegen ist, mit deinem Wissen und deiner Erfahrung von heute, was würdest du ihr sagen oder was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Es gibt noch viel zu lernen. Also man ist durchaus nach der Zeit, die ich jetzt hier 6,5 Jahre miterlebt habe, deutlich schlauer und reifer, würde ich sagen. Ich kam ja da damals frisch aus der Beratung und man ist dann immer voller Tatendrang, alles umzusetzen, alles umzukrempeln. Aber es gibt natürlich auch immer Dinge, die man nicht einschätzen kann. Ja, also das heißt Personalwechsel, Führungswechsel, aber auch eine Transformation. Wie muss man Leute mitnehmen? Wie lange dauert das dann auch teilweise? Und auch so ein bisschen, wie kommuniziert man am besten? Also es sind ganz, ganz viele Themen, die man fairerweise mit der Zeit lernt. Viel in Einzelgesprächen, aber auch viel in Runden mit eben Führungskräften und eben wichtigen Kollegen. Insofern, ja, ist eine spannende Reise, die man antritt und immer offen sein für Neues, sich auch vor allen Dingen austauschen mit anderen, ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, auch über den Tellerrand mal hinauszublicken, mal zu schauen, wie haben andere das gemacht, was können wir davon lernen und da einfach eine gewisse Neugierde beizubehalten.
Matthias, die nächste Frage geht wieder an dich. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich so begeistert hat, dass es Teil von unserem Buchclub im Maschinenraum werden sollte?
Ich muss gestehen, ich kann es gar nicht genau beantworten, ob es schon Bestandteil ist. Das wirst du mir gleich sagen. Aber das, was ich zuletzt gelesen habe, ist Letzte Chance von Robin Alexander. Ich finde, das ist sehr eindrücklich von den Hintergrundzusammenhängen, die er in dem politischen Berlin beschreibt und auch den Rückschlüssen, die er für die Zukunft daraus zieht. Es ist ja wirklich fast wie ein Thriller geschrieben und wirklich, man bleibt dran beim Lesen. Das hat mich nachhaltig beeindruckt.
Ich weiß, das Buch ist noch nicht in unserem Buchclub. Von daher wird es dort jetzt Einzug erhalten und der Podcast-Gast im März wird es als kleines Geschenk von uns bekommen in eurem Namen oder in deinem Namen, Matthias. Ihr beide bekommt eine Buchempfehlung von Professor Stefan Jansen, Die Verkrempelung der Welt. Er war nämlich der Gast in unserer ersten Folge in diesem Jahr. Da lohnt es sich auch einmal reinzuhören. Und die letzte Frage bekommst du Eva von Katja?
Das ist unser Klassiker. Und zwar, Eva, welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Ja, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Wir sind jetzt nach 3 Eigentümerwechseln hier in die 2. Generation gestartet. Und mein Wunsch wäre es natürlich, das Unternehmen einfach nochmal in die 3. Generation zu geben. Das gab es ja noch nicht. Bisher gab es immer nur die 2. Generation, aber keine 3. Generation. Und bis dahin muss ich die Fahne hochhalten. Meine Jungs, die dürfen schon mal hier zu den Mitarbeiterfesten kommen und sich mal ein Bild machen. Und dann hoffe ich, dass wir das auch so hinbekommen, dass wir bis dahin weiterhin hier alles am Laufen halten. Wir sagen ja, wir halten das tägliche Leben in Bewegung und so soll es auch sein und weitergehen. Und da freue ich mich drauf.
Wie alt sind die Jungs?
Die sind 2 und 4.
Ah, okay. Die haben noch Zeit. Okay.
Die haben noch ein bisschen Zeit.
Okay.
Aber durchaus technisch begeistert.
Das sind ja schon mal sehr gute Voraussetzungen.
Vielen, vielen Dank, liebe Eva, lieber Matthias, für das spannende Gespräch und bis bald wieder im Maschinenraum.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch auch.
Danke.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.